zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten Höhenbergsteiger unserer Zeit, David Göttler. Seit über 2 Jahrzehnten ist er in den höchsten Bergen der Welt unterwegs und das meist im Alpinstil, also leicht, schnell und ohne künstlichen Sauerstoff. Seine Projekte sind geprägt von Klarheit, Konsequenz und einer tiefen Leidenschaft für das pure Bergsteigen.
In dieser Folge sprechen wir mit David über seinen jüngsten Erfolg am Nanga Parbat, einem Berg, der ihn seit Jahren begleitet. Es geht um Sommer versus Winterbesteigung, den bewussten Verzicht auf Hilfe von außen, den spektakulären Gleitschirmabstieg und um die Frage, was treibt einen Menschen an, immer wieder an die Grenze zu gehen.
Hallo David, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ja, David, kannst du dich unseren Hörerinnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen, bitte?
Ja, also ich komme ursprünglich aus München, bin ein original Münchner Kindl in dem Sinne, bin dort aufgewachsen, dort mit dem Bergsteigen mit 7 Jahren angefangen und dann nie mehr weg irgendwie von diesem Bergsteigen. Dann nach dem Abitur Bergführer geworden und dann irgendwie langsam halt so dieses Profi-Bergsteigen ist größer und größer geworden, bis ich dann mal weniger führen musste und das jetzt halt hauptberuflich mache. Und da ist mein Fokus eben auf die 8000er-Berge, auf die hohen Berge im Himalaya, im Karakorum, wo ich jedes Jahr eigentlich auf 1 oder 2 Expeditionen im Moment irgendwie unterwegs bin.
Ja, fangen wir gleich mal mit dem letzten Gipfel an, dem Nanga Parbat. Da warst du jetzt aber nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube, es war dein 5. Versuch sogar. Du warst im Sommer da, du warst im Winter da.
Genau, also gut Ding will Weile haben, wie es immer so schön heißt. Und manchmal braucht es da eben auch 5 Anläufe, also über mehr als 10 Jahre. 2013 war ich zum ersten Mal im Winter dort und dann nochmal im Winter 21, 22. Und dann habe ich auf den Sommer gewechselt und dann 2023, 24 und dieses Jahr 25, jedes Mal im Sommer, immer an derselben Route, an derselben Wand, am Nanga Parbat auf der Shell-Route, an der Rupal-Seite und ja, dieses Jahr hat es dann endlich geklappt.
Was hat dich denn immer wieder dorthin gezogen?
Also das ist, hat sich über die Jahre, glaube ich, sogar so leicht verändert. Ich glaube, es ist erstmal für mich super wichtig, bei allen diesen Expeditionen dieses Warum wirklich für mich selber beantworten zu können. Und am Anfang, das erste Mal war dieses Warum der Winter. Der Nanga Parbat war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Winter bestiegen und ich wurde eingeladen von einem anderen sehr berühmten Höhenbergsteiger, Simone Moro, Italiener, der schon viele Winterexpeditionen gemacht hat, erfolgreich da unterwegs ist. Und der hat mich eingeladen, ob ich da mit ihm hinkommen möchte. Und da habe ich gesagt, natürlich komme ich mit, was für eine Gelegenheit. Und da war das, warum eigentlich, ja, dieser Winter irgendwie. Und ich habe noch nicht mich mit der Geschichte der Route irgendwie groß auseinandergesetzt, mit dem Berg überhaupt nicht. Außer, dass ich halt gewusst habe, ja, Nanga Parbat und ist der Schicksalsberg der Deutschen. Ja, und man kennt die großen Geschichten außenrum. Aber nicht wirklich irgendwie ins Detail geguckt, weil der Simone da, ja, mehr oder weniger der Planer für die Expedition war. Und dann hat sich über diese Jahre dieses Warum verschoben hin zu, dass ich jetzt seit die letzten Jahre vor allem ganz stark diesen Drang hatte, nach 8000er zu besteigen, über nicht den Normalweg, in einem kleinen Team, ohne Fixseile, ohne Sauerstoff, ohne Träger. Und das war meine treibende Kraft da, warum es mich immer wieder zurückgezogen hat. Und dann hat man auch über diese Jahre entwickelt man mit diesen Bergen irgendwie ein sehr persönliches Verhältnis. Und manchmal ist es sehr, sehr schön, so wie mit dem Nanga Parbat. Manchmal ist es mit anderen Bergen, zum Beispiel am K2 war ich auch 3x über 8000 und da zieht es mich überhaupt nicht mehr zurück. Und war auch noch nicht am Gipfel. Und am Nanga Parbat war es aber so, dass der mir quasi immer so eine Karotte vor die Nase gehalten hat an so einem Stecken irgendwie und mich immer wieder quasi, hey, jetzt hast du wieder so ein kleines Puzzleteil gelöst und das nächste Mal klappt es doch vielleicht. Und so ein Gefühl hatte ich da. Und eine schöne Anekdote war nach, ich glaube, weiß nicht, was der dritte oder vierte Versuch, hat jemand auf Instagram kommentiert, wo ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück. Hat kommentiert, der Nanga Parbat scheint dich gerne zu haben, er lässt dich immer wieder zurückkommen. Mhm. Und so dieses Mindset, haben wir so, ja, stimmt, weil oft hat man ja so das so ein negatives Gefühl, wenn man immer wieder da anläuft an solche Aufgaben, ist so diese wie so ein Sisyphus irgendwie, der da nie ankommt, aber ich glaube, man kann das immer auch oder ich sehe das generell einfach sehr sehr positiv und dass dieses Umdrehen dazugehört und eine Chance jedes Mal ist. Und von dem her, genau, also lange Antwort zu der Frage. Aber wie gesagt, dieser Nanga Parbat, der hat mich nicht losgelassen und hat mich irgendwie immer in seinen Bann gezogen und immer wieder motiviert zurückzukommen.
Und was würdest du sagen, war jetzt anders? Um das vielleicht, ich weiß, es ist super schwer, in einem Satz zu beschreiben, wie würdest du die diesjährige Besteigung beschreiben?
Weil dieses Jahr war wirklich einfach absolutes smooth sailing, sagen wir in Englisch. Also einfach alles hat perfekt funktioniert. Und diese ganzen Puzzleteile, die ich über diese vielen Jahre zusammengetragen habe und ineinander gefügt habe, die haben diesmal wirklich perfekt gepasst. Und dann war natürlich auch das Glück auf unserer Seite in dem Sinne, dass wir ein sehr gutes Wetterfenster hatten, die Verhältnisse waren ein bisschen besser und das Team, mit dem ich jetzt seit hier war, beim letzten Versuch mit dem Boris Langenstein und der Tiffane Dubier, beide aus Frankreich, mit den beiden als Dreierteam hat unglaublich gut funktioniert, auch wenn wir vom Charakter absolut unterschiedlich sind, aber wir haben einfach kein bisschen Energie in irgendeiner Art und Weise in dieses Team investieren müssen, um es zu funktionieren zu bringen, sondern wirklich, das war perfekt eben auch. Und all diese Bausteine haben dann dazu beigetragen, dass es dieses Jahr geklappt hat.
Und kannst du es runterbrechen, um zu sagen, so das hat den größten Unterschied gemacht, deshalb war es erfolgreich oder war es einfach ein Zusammenspiel von all den Faktoren?
Weil ich glaube, es war wirklich ein Zusammenspiel von all den Faktoren. Das ist das, gerade beim Höhenbergsteigen sind die kleinsten Sachen können unglaublich große Konsequenzen immer haben. Und von dem her, wenn man am Morgen vergisst, seine Schuhe irgendwie warm zu machen und vors Zelt geht, die werden nicht mehr warm, man muss umdrehen. Es sind wirklich die kleinsten Sachen, die hier über quasi oben ankommen oder umdrehen entscheiden. Und von dem her ist es wirklich diese Summe aller Teile, die am Ende hier zum Erfolg beigetragen hat.
Dann ist ja ein Erfolg beim fünften Versuch ja, also mega wenig, wenn man das jetzt mal so sieht, oder? Also
ja, klar, kann man so auch formulieren, dass man sagt, ohne, und das ist auch für mich einfach super wichtig, dass wir das realisieren, dass wir diese Scheitern in Anführungsstrichen und Umdrehen brauchen, um am Ende erfolgreich zu sein. Und ohne diese Erfahrungen in den 4 Jahren davor, wären wir auch sicher, hätten wir ja genau dieselben Fehler halt gemacht, die wir davor gemacht haben. Und wenn ich natürlich immer wieder hingehe und nicht reflektiere, dann bin ich der Sisyphus, der seinen Stein da immer wieder hochrollt und von vorne anfängt. Aber solange ich reflektiere und daraus lerne, ist es einfach immer diese Chance, beim nächsten Mal ein bisschen weiterzukommen und irgendwann dann hoffentlich bis ganz oben.
Kannst du uns da vielleicht 1-2 Beispiele geben, wie du deine, ob du deine Herangehensweise dieses Mal verändert hast?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Zum Beispiel haben wir in den Jahren davor diesen oberen Teil am Nanga Parbat, da wechselt man von 7400 von der Rupal-Seite, wo wir aufgestiegen sind. Das ist übrigens die größte Wand, die wir auf der Erde haben. Vom Basislager bis zum Gipfel ist es mehr Höhenmeter als vom Basislager vom Everest auf den Everest-Gipfel oder an K2. Es ist eine riesige Wand. 4500 Höhenmeter sind es. Und auf 7400 Meter wechselt man von der Rupalseite auf die Dirmir-Seite und haben dann eine unglaublich lange Querung. Und die haben wir jedes Mal immer irgendwie ein bisschen unterschätzt. Und wir haben schon gewusst, dass es lang, aber wir wollten irgendwie das nicht akzeptieren, dass wir dort auch nicht in einem Tag durchkommen, weil auf dem Papier schaut es so nah aus und machbar. Und dieses Jahr haben wir dann, nachdem wir eben dreimal davor umgedreht sind auf dieser Querung, weil uns die Zeit ausgegangen ist und die Verhältnisse waren immer schwieriger auch, haben wir gesagt, okay, wir nehmen einfach ein Zelt, einen Kocher und eine Isomatte bis zum Gipfel mit. Und dadurch hatten wir nicht mehr diese Notwendigkeit umzudrehen, wenn der Tag sich zu Ende neigt oder wir einfach eine längere Pause brauchen. Dort oben kann man einfach ja dann mit dieser kleinen Ausrüstung relativ entspannt eine Nacht überstehen und sich ein bisschen erholen. Und so hatten wir einfach, konnten wir weitergehen, solange wir wollten, solange wir uns gut gefühlt haben und das Wetter akzeptabel war. Und das war der große Unterschied dieses Jahr. Und das haben wir eben über die Jahre davor gelernt.
Stichwort Unterschied. Würdest du sagen, es gibt wesentliche Unterschiede bei einer Winter- und bei einer Sommerbegehung? Oder ist es jetzt in den Höhen gar nicht so entscheidend?
Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. Deswegen bin ich auch irgendwann mal eben von den ersten zwei Mal, wo ich im Winter dort war, dann auf Sommer gewechselt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss mir das Leben ja nicht extra schwer machen. das reicht quasi erstmal, wenn ich das im Sommer schaffen würde. Und der Winter ist von dem her sehr speziell, weil das Fenster, in dem man dort am Berg unterwegs sein kann, ist einfach noch viel kleiner. Sprich, wenn ein bisschen zu viel Wind ist, was jetzt halt im Sommer okay ist, muss ich hier sofort umdrehen im Winter. Die Wetterfenster an sich sind so viel kürzer und unberechenbarer im Winter, weil einfach auch der Jetstream, diese Höhenwinde wirklich immer über diesen Berg, über der Himalaya-Kette eben bleiben und nur ganz wenig dort sich wegbewegen. Und das sind so die zwei großen Faktoren, die den Winter ja sehr, sehr viel schwieriger machen.
Jetzt hast du die Winde angesprochen, das ist die perfekte Überleitung. Du bist nämlich mit dem Gleitschirm runtergeflogen, als du es dann geschafft hattest. Was ich natürlich auch faszinierend finde, wie kam die Idee zustande? Einfach da zu sagen, ich laufe da nicht mehr runter, ich fliege runter.
Ja, also ich versuche mir das Leben natürlich so einfach wie möglich zu machen. diese Idee, Bergsteigen und Gleitschirmfliegen zu kombinieren, hatte ich schon sehr, sehr lange. Wenn ich zurückschaue, habe ich mit 17 Jahren in Deutschland meinen Gleitschirmschein damals gemacht. Also das ist gefühlt ewig her. Und dort in der Zeit war die Ausrüstung aber noch so schwer, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat, diesen großen Gleitschirm mitzunehmen, irgendwie in die Berge und dann danach runterzufliegen. Deswegen habe ich nach 5 Jahren wieder aufgehört mit dem Gleitschirmfliegen. Und dann 2015 kamen dann eben sehr, sehr leichte Gleitschirme auf den Markt. Und da hat es dann plötzlich, ja, überall, also gerade im Winter bin ich immer in Chamonix, da ist es, ja, hat es angefangen, ja, hat man überall gesehen, dass Leute das wieder gemacht haben und da habe ich auch wieder angefangen. Und dann war natürlich diese logische Konsequenz irgendwie, da ich mein Steckenpferd sind diese 8000er Berge, dass ich das irgendwie gerne kombinieren wollte. Und in den 80er Jahren ist damals schon Jean-Marc Bovin, ein Franzose, vom Everest geflogen mit einem der ersten Gleitschirme. Es wusste man, das ist möglich und wurde auch schon gemacht. Aber dass ich das halt für mich dann so verwirklichen kann, ja, da war der Traum dann irgendwo geboren und der Nanga Parbat bietet sich da eben sehr, sehr gut an, weil er hat zum Starten viel gute Möglichkeiten und der Landeplatz ist in einer grünen Wiese riesengroß, wo auch eben, ja, das sehr, sehr schön ist, wenn man es dann schafft, von weiter oben da unten in dieser grünen Wiese zu landen.
Du bist 400 Meter unterhalb vom Gipfel gestartet, richtig? Also ihr seid alle hoch?
Genau.
Und wie darf ich mir das vorstellen? Also wie spannt man diesen Schirm da oben auf? Haben die anderen beiden dir geholfen? Wie funktioniert das?
Ist eine gute Frage. Und ganz am Gipfel, also die beiden anderen, Boris und Tiffan, die hatten ihre Skier dabei. Ihr quasi Ding ist es, mit den Skiern diese Berge runterzufahren. Und ich hatte eben meinen Gleitschirm mit im Rucksack. Und am Gipfel war es leider so ein bisschen zu windig, zu böig. Das ist so für mich einfach für mein persönliches Können und Risikoakzeptanz einfach ein bisschen darüber war und zu riskant war. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe einfach mit euch ein bisschen runter und habe dann gehofft, dass einfach ein bisschen weiter unten der Wind nicht mehr ganz so stark ist, auch weil es einfach immer später wird und normal dann die Winde immer weniger werden. Und dann bin ich mit denen runtergegangen und dort oben ist man mit Ski oder ohne Ski relativ gleich unterwegs von der Geschwindigkeit. Und dann hatten wir eine Abseilstelle auf 7800 Meter und sind dort einmal abgeseilt. Und dann war ich in so einem Schneefeld, das sehr, sehr steil war, aber keine Felsen hatte, was gut ist, und tiefen Schnee hatte. Und dann habe ich Boris gesagt, okay, hier probiere ich das jetzt halt auf 7750 Meter. Dann habe ich Boris und Tiffan links und rechts quasi hingestellt, die meinen Schirm gehalten haben, weil der eben auf diesem Schnee, auf dem steilen Schnee immer sonst runterrutscht. Und dann habe ich gewartet, dass so eine kleine Böe kommt und den Schirm quasi so ein bisschen aufbläst. Und dann habe ich so einen Schritt nach hinten gemacht, dann versucht, den Schirm unter Kontrolle zu bringen, weil in der dünnen Luft, das Problem ist, dass die Schirme unglaublich nervös sind, weil einfach nicht dieselbe, die Dichte ist einfach eine andere von der Luft. Dadurch erkläre ich mir, dass die da einfach sehr, sehr nervös sind beim Starten. Und dann ist er so nach rechts abge und hat den Schnee wieder so fast berührt. Und ich so, ah nee, weil wenn der dann da oben mal verwurschtelt ist, das ist unglaublich schwierig, das wieder alles so in Ordnung zu bringen. Und man ist eh so platt. Und dann habe ich gekämpft wirklich, dass der wieder hochkommt und nicht zu sehr, nicht zu schnell quasi irgendwas machen, sondern langsam und warten ein bisschen. Und dann ist er über mich gekommen, dann habe ich mich umgedreht und dann zwei Schritte rausgemacht und dann bumm, war ich in der Luft. Und dann kam nochmal eine Böe und hat mich gleich so ein bisschen nach oben gezogen und dann war ich ja im Freien. Und der Moment ist unbeschreiblich, ist unglaublich, weil dann weiß man, okay, jetzt sitze ich hier, dann bin ich schon noch immer sehr nervös, weil ich dann nicht weiß, okay, ist es jetzt hier unglaublich böig und verwirbelte Luft oder passt es? Und ich musste noch auf dieser Dirmir-Seite entlang fliegen, um über so einen Koll zu kommen auf die Rupperl-Seite, wo ich auch nicht gewusst habe, ob es zu sehr runtergeht oder ob ich das schaffe. Und da bin ich aber mit sehr, sehr viel Höhe drüber gekommen. Und dann ist der Nanga Parbat so alleinstehend und so steil, dass ich halt sofort dann irgendwie 3000 Höhenmeter irgendwie Luft unter meinen Füßen hatte. Und es war irgendwie 6.30 Uhr, 7 Uhr am Abend. Die Sonne ist gerade untergegangen. Es war ganz ruhige Luft dann, wo ich dann da draußen war. Und ja, war wirklich einer meiner unvergesslichsten Momente, glaube ich, die ich bis jetzt halt irgendwie in den Bergen hatte. Diese am Ende 35 Minuten da in dieser Leichtigkeit von dem Berg runter zu schweben. Und dann, als ich im Basislager gelandet bin in dieser grünen Wiese mit meiner kompletten Ausrüstung von gerade am Gipfel gewesen, mehr oder weniger, ist der Koch und der Küchenjunge sind angerannt und konnten das gar nicht glauben, wo ich jetzt seit vor ein paar Stunden irgendwie war und woher ich herkomme. Und selbst für mich war es so, dass mein Körper war da unten im Basislager in absoluter Sicherheit und mein Geist war aber irgendwo noch oben am Berg. Das ging alles irgendwie zu schnell und es hat echt eine Zeit lang gebraucht, um das wieder so irgendwie alles im selben Raum oder Ort irgendwie zu haben.
Das klingt wahnsinnig schön. Ich mag es auch total, wie du das einfach erzählst. Also man kann so richtig deiner Leidenschaft verfolgen und dass es ein Erlebnis gewesen sein muss da oben. Jetzt war das ja sicher auch komisch, weil die anderen sind ja mit den Skiern abgestiegen und mussten, glaube ich, auch noch ein paar Mal abseilen, übernachten.
Genau, das war für mich absolut stressig und das ist so, wo ich unten gelandet bin, ich habe mich einerseits natürlich so gefreut, aber ich war auch so noch angespannt und nervös, weil wirklich erfolgreich und wäre das erst, wenn die beiden anderen, wenn Boris und Tiffan da runterkommen und erst dann freue ich mich in dem Sinne wirklich so, dass alles, alle Emotionen irgendwie raus können. Und die haben noch dreimal am Berg übernachtet, also vier Tage länger, weil sie waren die am Berg, weil das einfach sehr, sehr komplexes Gelände ist, diese Querung super lang, der untere Teil, den konnte man nur zwischen 1 und 6 Uhr nachts absteigen oder hochgehen begehen, weil es einfach sonst zu viel Steinschlag da gab. Deswegen mussten sie auch nochmal im letzten Lager auf 6000 übernachten und warten, bis es dann wieder Nacht wird und alles wieder so leicht angefroren ist. Und erst als die dann wirklich, bin ihnen dann entgegengegangen bis zum letzten Schnee eben, erst als wir da uns dann irgendwie in die Arme gefallen sind, da war es dann so, dass wir wirklich ja diese Anspannung irgendwie von allem gefallen ist und wir angefangen haben, das ja zu feiern.
Und was war für dich der emotional intensivste Moment? War es der eigene Abflug oder war es dann doch das Aufeinandertreffen mit deinen Expeditionspartnern? Oder nochmal was ganz anderes?
Es ist einfach was anderes. Sicher dieses, ja, in der Luft dort zu sein, das war wirklich ja, einfach absolute Euphorie, die mich da irgendwie gepackt hat. Und dann, als wir uns alle wieder gesehen haben und getroffen haben und sicher im Basislager, war es diese unglaublich tiefe Zufriedenheit und so ein ganz tiefes Glücksgefühl, das dann da langsam immer größer geworden ist über Tage. Und wir haben uns immer wieder mal so angeschaut und gesagt, hey, wirklich? Wir haben es gemacht, oder? Und das zwei unterschiedliche Gefühle, würde ich sagen, die schwer jetzt halt zu, ja, welches da jetzt halt besser ist.
Wie fühlt sich Erfolg an, wenn man wirklich so lange, wie du das jetzt gemacht hast, darauf hingearbeitet hat? Ist er dann noch ein bisschen süßer und noch schöner?
Ich glaube schon, ja, ich denke, jeder kennt es, wenn er je länger auf irgendwas hingearbeitet und gewartet hat und sich, je länger man sich darauf gefreut hat, desto ja, schöner und langanhaltender fühlt sich's auch an. Also ich habe für mich jetzt auch den ganzen Sommer da irgendwie, ich habe überhaupt keinen Drang mehr gespürt, jetzt halt erstmal, okay, was mache ich als nächstes? Und im Vergleich zum Everest zum Beispiel, wo ich 2022 auch 3 Anläufe gebraucht habe und dann 2022 ohne Sauerstoff, ohne Träger irgendwie den Everest bestiegen habe, da habe ich ziemlich gleich danach sofort wieder angefangen, ja, irgendwie, okay, was kommt jetzt als nächstes? Und war super motiviert, sofort wieder loszulegen. Und diesmal, ja, habe ich gemerkt, dass ich einfach diesen Moment so viel länger irgendwie genieße und nach wie vor genieße natürlich.
Stichwort Alpinstil, wechseln wir da mal hin. Ihr habt euch für die Begehung im Alpinstil entschieden und ich frage mich jetzt, was bedeutet das für dich persönlich? Also was sind da die Vorteile, die du da rausziehst? Warum machst du das so und nicht anders?
Also zu diesem Alpinstil muss man, glaube ich, da kann man unendlich lang auch drüber reden. Oder auch nicht, je nachdem wie. Man muss, glaube ich, einfach erstmal sagen, okay, man kann das, der Alpinstil ist eigentlich, dass man nie den Berg vorher probiert und die Route berührt in dem Sinne und dann von unten bis nach oben zum Gipfel geht. Das ist der puristischste Alpinstil und die puristischste Art, einen Berg zu besteigen. Wir haben jetzt zum Beispiel am Nanga Parbat, sind wir, um die Verhältnisse auszukundschaften, weil wir haben uns woanders akklimatisiert, aber sind dann einmal auf 6000 Meter gewesen und haben dort Ausrüstung deponiert, kein Lager gemacht oder irgendwas, aber Ausrüstung deponiert. Und wenn man jetzt halt diesen Alpinstil wirklich in den puristischsten Gedanken, dann wäre das auch nicht mehr wirklicher Alpinstil. Ich denke, das zeigt aber vor allem, dass man im Bergsteigen generell einfach die oberste Prämisse ist, immer transparent und ehrlich zu sein. Und in welchem Stil man das dann am Ende macht, ist dann für mich eigentlich zweitrangig, obwohl ich natürlich für mich sage, okay, ich möchte möglichst leicht und minimalistisch am Berg unterwegs sein. Aber wie gesagt, am Ende sind es diese Nuancen, wo sich dann oft unendlich viel Diskussionen anfängt und entspinnt. Und von dem her, wie gesagt, möchte ich da immer transparent sein, so wie ich am Everest sage, ich habe immer Fixseile benutzt und die Spur von den ganzen anderen. Da musste ich keinen Meter irgendwie spuren. Und jetzt halt am Nanga Parbat waren wir halt als Dreierteam oder als Zweierteam davor unterwegs und es ist was ganz anderes. Und wie gesagt, für mich war es einfach so, dass wir hatten ein 50 Meter Seil, wir hatten ein bisschen Kletterausrüstung, aber wir hatten ein Zelt, ein Schlafset, ja, für jeden, ein Kocher und das war's. Und das hatten wir immer mit dabei. Und für mich ist dann dieser Stil wie gesagt, ob man das ist dann absoluten Alpinstil nennt oder was auch immer dazwischen, ist einfach so schön leicht und angenehm, sich am Berg zu bewegen. Es ist, die Entscheidungen wären in gewisser Art und Weise leichter, aber sie sind andere, wie wenn dort ein Fixseil wäre und eine Lagerkette und andere am Berg. Dann kann ich da immer anderes Risikomanagement betreiben, andere Entscheidungen treffen. Und das macht eben den großen Unterschied und für mich eben aber auch den Reiz, dass ich wirklich nur ich alleine an diesem großen Berg mit meinem kleinen Team eben bin.
Du sagst ja auch, oder wir haben im Intro auch gesagt, dass es keine Hilfe von außen quasi zugelassen ist in den Regeln, die sich ja jeder für sich selbst definiert. Es gibt ja jetzt im Bergsteigen kein Regelwerk, das sagt so, du musst es so machen und sonst, bist du kein Bergsteiger mehr. Was bedeutet das denn, keine Hilfe von außen? Keine Sherpas, keine, wie macht ihr es mit Verpflegung? Habt ihr dann auch alles selber dabei? Du nimmst quasi keine Hilfe in Anspruch, außer von deinem Expeditionsteam, oder?
Ja, also am Berg selber, wie gesagt, im Basislager habe ich immer einen Koch und dann einen Küchenjungen, die da sind, irgendwie ein Team, das im Basislager ist und die kümmern sich da ums Essen und ist da, ja, ist super, super Service, den ich da immer im Basislager habe. Und dann am Berg selber, das ist so wie bei uns, wenn ich sage, ich gehe von der Hütte los oder vom Parkplatz, da bin ich dann ja nur noch mit meinem Team unterwegs, wo ich mein ganzes Essen mitnehme und die Sachen. Von außen Hilfe habe ich trotzdem noch in dem Sinn, dass ich zum Beispiel einen Wetterbericht am Berg bekomme, den ich in dem Fall aus Bern bekomme. Von einer Wetterfirma, die mir da quasi immer tagesaktuell den Wetterbericht liefert und auf mein kleines InReach-Satelliten quasi Device da liefert, wo ich sage, unglaublich, wenn ich mir vorstelle, vor 50 Jahren, als der Hans Schell mit seinem Team das erst begangen hat, die Route, hatten die das sicher nicht. Die hatten irgendwie Radio Islamabad oder wie es hieß, oder Pakistan und haben da über so einen Langwellenempfänger, glaube ich, bis einmal die Woche irgendwie so einen groben Wetterbericht irgendwie gehört und das war's. Also das sind natürlich eine große Hilfe von außen, wenn man das dazu zählt.
Du würdest jetzt aber nicht quasi jeden anderen Stil hier sagen, dass der ist jetzt falsch, es gibt nur einen richtigen Weg, es gibt nur den Alpinstil, das ist der richtige und alle, was die anderen machen in Massen, in großen Expeditionen mit Sherpas, mit verschiedenen Hochlagern, das ist der falsche Weg, sondern du sagst einfach, nee, das muss jeder für sich entscheiden.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, so wie du vorher gesagt hast, Hannah, es gibt beim Bergsteigen keine Regeln und jeder macht die für sich selber. Und ich mache sie auch für mich selber. Ich ziehe mal die rote Linie hier, mal dort. Wie gesagt, am Everest habe ich Fixseile benutzt und jetzt halt keine. Und ich glaube, diese Freiheit, die wir da haben, dass es keine Regeln gibt, die bringt mit sich, dass wir transparenter und ehrlicher werden müssen in unserer Kommunikation, wie wir das machen. Und es gibt ganz garantiert kein richtig und falsch oder kein besser und schlechter. Aber es sind unglaublich große Unterschiede am Ende. Und ich mache mal den Vergleich, dass ich sage, das wäre halt, wenn jemand mit Sauerstoff einen Berg besteigt, dann ist es so, wie wenn ich die Tour de France mit einem E-Bike fahre. Und das kann persönlich absolut ein Highlight sein, diese Etappen von der Tour de France mal halt so zu erleben, auf einem E-Bike. Wie gesagt, persönlich ist es absolut, kann das Highlight deines Lebens sein. Aber es ist halt was anderes, wie die Jungs bei der Tour de France das eben fahren. Und dasselbe ist beim Bergsteigen auch, dass wir alle wissen, wo wir da irgendwie eine Abkürzung nehmen, sei es Fixseile, sei es Lager, sei es Sherpas, die uns was tragen oder uns dann am Berg bekochen oder eben Sauerstoff. Und Sauerstoff ist für mich eben der ganz große Unterschied. Und für mich auch ganz klar Doping. Das ist in jeder anderen Sportart, ist es nicht erlaubt, Sauerstoff zu benutzen. Ich darf nicht vor einem Wettkampf irgendwie zu sich einen Sauerstoff benutzen, zum Beispiel, um dann besser laufen, meine 100 Meter zu laufen. Und im Bergsport eben, ja, gibt's keine Regeln. Jeder kann es machen, wie er will. Aber ich eliminiere dadurch halt einfach die eine große Schwierigkeit in der Höhe, die dünne Luft. Und den Normalweg, wie gesagt, an einem 8000er, das ist alles Wandergegelände. Da ist keine einzige Schwierigkeit. Das kann wirklich, wenn man dort sich bewegt und sieht, wer dort unterwegs ist, kann man das fast nicht glauben. Aber sobald die Sauerstoff aufhaben, schaffen die das. Und die haben den größten Tag ihres Lebens. Den werden die sicher nie vergessen. Die haben dieselben Emotionen, wenn die am Gipfel ankommen wie ich. Mhm. Ja. Deswegen ist es nicht verkehrt in dem Sinne. Aber es ist halt was ganz anderes, weil der 8000er plötzlich ein 6000er oder ein 5000er ist.
Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Herausforderung, die wir in ganz vielen Bereichen sehen. So, habe ich als Individuum mehr Recht, irgendwo zu sein als jemand anders, weil ich es vielleicht schon länger oder anders mache? Und das ist einfach nein. Das ist einfach, jeder hat das Recht, irgendwie vieles zu erleben. Und da kommt man ganz schwer irgendwie zu einer Lösung, glaube ich. Aber ich finde, du hast einen sehr guten Ansatz und einen sehr gesunden Ansatz. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da auf sich selber fokussiert. Und ich glaube, da bist du einfach sehr stark drin zu sagen, ich mach's, wie ich es möchte und wie es für mich richtig ist. Und damit bin ich fein und gut.
Ja, ob ich da gut drin bin, weiß nicht. Es hat auf alle Fälle lange gedauert. Da habe ich auch mit einer Mentaltrainerin dran gearbeitet, zum Beispiel. Weil gerade am Everest ist diese Ablenkung eben und die Leute, die um einen herum dann alle vom Gipfel kommen und ich bin wieder umgedreht. Und beim ersten Mal 2019 bin ich 100 Meter vom Gipfel umgedreht, weil zu viele Menschen dort oben in der Schlange gestanden sind. Und dann kommt immer die Frage, oh mein Gott, wie kannst du dann, also diese Idioten, die dort oben sind. Aber so wie du sagst, wer bin ich, der sagt, ja, ihr dürft dort alle nicht sein, nur ich darf mit meiner Herangehensweise dort sein. Jeder hat das Recht, dort oben zu sein. Und ich muss, wenn ich an den Everest gehe, am Normalweg oder in diese Regionen reise. Dasselbe, wenn ich nach München aufs Oktoberfest gehe oder nach Barcelona oder am Mont Blanc oder ans Matterhorn, dann darf ich mich nicht beschweren, dass dort auch alle anderen irgendwie hinwollen, weil überall steht, dass das einfach sehr, sehr schön und erlebnisreich oder erlebniswert ist. Und am Everest, ja, die alle mit Sauerstoff haben da genau dasselbe Recht wie ich. Und ich muss da drauf eine Antwort für mich finden. Und diese Ablenkung ist aber schon da. Und selbst ich verliere dann manchmal die Perspektive, dass ich sage, wie kann es sein, dass die alle irgendwie an Gipfel kommen und feiern im Basislager und ich wieder umdrehen muss, wo ich doch irgendwie meine, ich bin der Profi-Bergsteiger. Und da habe ich wirklich, das muss man sich schon eben vor Augen immer führen, dass man, okay, ich, meine Werte sind andere. Und diese Werte sind mir es wert, dass ich eine sehr viel geringere Chance habe, erfolgreich zu sein. Aber diese Werte quasi stelle ich über den Moment am Gipfel oben anzukommen. Genauso wie es am Nanga Parbat war, wo ich einfach auf die Normalwegseite hätte wechseln können, dort an Fixseilen hochgegangen wäre und garantiert sehr viel mit weniger Versuchen quasi auf den Gipfel gekommen wäre. Aber darum ging es mir eben nicht. Dieses Warum war so stark eben, dass ich das nicht wollte, über einen Normalweg zu gehen und alleine quasi auf einer Route, wo keine Fixseile sind, unterwegs zu sein. Und das quasi muss man sich aber immer im Einzelnen, glaube ich, wirklich, je bewusster man sich dem ist, desto einfacher fällt es dann auch, dort so viel Zeit zu investieren. Und man hat einfach, glaube ich, eine sehr viel größere Motivation und irgendwie Leidenstoleranz.
Aber auch das macht ja dann das Erlebnis intensiver am Ende, oder? Weil du einfach deinen Weg da hochgegangen bist, in deinem Stil, mit höherem Risiko und viel mehr körperlicher Leistung und es dann so geschafft hast, wie du es eben wolltest.
Klar, aber auch wieder hier am Ende war es für mich unglaublich intensiv. Aber wenn ich manchmal schaue, wie intensiv das für jemand ist, mit der ganzen Hilfe und Sauerstoff auf irgendeinen anderen Gipfel zu kommen, denke ich mir immer, unglaublich, wie die leiden können. Also ich habe damals mit Uli Steck war ich einmal am Everest zeitgleich unterwegs und wir haben uns echt kopfschüttelnd gefragt, wie jemand irgendwie 14 Stunden vom Basislager nach Lager 1 unterwegs sein kann, wo wir irgendwie, keine Ahnung, in 2 Stunden unterwegs sind, wie die da den ganzen Tag leiden und du überholst die 2-mal irgendwie am Tag oder siehst sie und denkst dir, wie können die das quasi nicht das Handtuch schmeißen und wir würden sofort umdrehen runter und sagen, okay, wir müssen irgendwas ändern und fangen an zu trainieren oder machen irgendwas anderes, aber unglaublich, diese Leidensbereitschaft und die Intensivität, die dort erleben. Ja, wie gesagt, Hut ab.
Ich glaube, es ist auch einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, als einfach ein Profisportler, Sportlerin das hat. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Du hast es eben schon angesprochen, dass du mit einer Mentaltrainerin gearbeitet hast. Wie wichtig ist dieser Anteil an deinem Bergsteigen, an deinem Erfolg, das mentale Training im Vergleich zum körperlichen?
Also ich denke, das Mentale ist ja wahrscheinlich das, je höher man kommt, desto ausschlaggebender ist der Muskel quasi irgendwie. und der wichtigste Baustein für erfolgreich an 8000ern unterwegs zu sein. Und für mich war das einfach auch persönlich super spannend und interessant, hier an mir zu arbeiten, so wie ich mit einem Trainer für meine Fitness seit vielen Jahren arbeite, meine Ausrüstung absolut akribisch irgendwie analysiere, vorbereite, jedes Gramm versuche zu optimieren, so auch jetzt seit einigen Jahren eben an dieser mentalen Seite zu arbeiten. Und da kann man so viel lernen. Und ich kann nur jedem wirklich wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Und das heißt nicht quasi, sich auf eine Couch zu legen und irgendwie über seine Traumata in der Kindheit zu quatschen, sondern einfach wirklich, um in seinem Leben irgendwie diese mentale Seite zu optimieren. Und da hat, denke ich, jeder irgendwie Potenzial. Für mich selber habe ich da ganz viel, auch eben für das Private gelernt und lerne weiterhin. Und das ist ein ständiger Prozess, der aber super viel Spaß macht und absolut spannend ist.
Mhm. Was würdest du sagen, sind deine drei wichtigsten Charaktereigenschaften, die es braucht, um solche Projekte immer wieder anzugehen?
Es ist immer schwer, so über sich selber in so einem Kontext zu reden. Aber ich glaube, ich habe schon eben, dass ich, glaube ich, relativ gut reflektieren kann über mich selber, mich versucht zu analysieren und mein Handeln da auch eben oft hinterfragt irgendwie. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann habe ich irgendwie diese tiefe Motivation, die ja echt selten irgendwie abhanden kommt, auch nach vielen Rückschlägen und Jahren des Scheiterns. Und als drittes bin ich schon auch sehr positiv als Mensch, glaube ich. Also ich bin selten, dass ich jetzt halt was absolut negativ irgendwie sehe oder versuche zumindest immer das Positive irgendwo draus zu sehen.
Mhm.
Du hast vorhin erzählt, dass du jetzt nach dem Erfolg so sehr zufrieden warst und sehr gesättigt erstmal auch so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Gibt es aber gerade noch Projekte, Berge, die jetzt wieder in deinem Kopf sind, wo du sagst, das reizt mich jetzt, das will ich als nächstes angehen?
Ja, das Schöne ist ja beim Bergsteigen, dass diese Liste an Bergen ist unendlich lang, die werde ich sicher nie abarbeiten können. Und da sind jetzt fängt es gerade eben wieder so an, dass ich mit einem Freund mich unterhalte, wie wir was nächstes Jahr machen wollen. Das ist jetzt, fängt jetzt gerade so diese Planung wieder an oder hat schon angefangen. Und da ist es noch nichts spruchreif, aber da merke ich jetzt gerade wieder, dass die Motivation ja wirklich wieder zurückkommt und da ist ja das nächste Projekt, nächstes Frühjahr im Himalaya wieder anzugehen. Und auch hier ist jetzt halt total spannend für mich, diesen Prozess wieder erst mit der Frage irgendwie anzufangen, was möchte ich wirklich hier als nächstes irgendwie machen, was motiviert mich? Zum Beispiel motiviert mich einfach ein Normalweg an einem 8000er im Moment überhaupt nicht. Und das muss man dann auch, glaube ich, akzeptieren und dementsprechend dann seine Pläne eben ausrichten. Und ja, da sind wir gerade in dem Prozess und der ist auch, ja, macht super Spaß. Und wie gesagt, freue mich ganz sicher, wenn ich nächstes Jahr irgendwie dann hoffentlich ja wieder nach Nepal aufbreche und dort unterwegs bin.
Hm. Jetzt kann man das ja auch nicht mit jedem machen. Da habe ich jetzt noch eine Frage. Was muss denn für dich der ideale Seilpartner mitbringen? Und was bringst du mit auch als Seilpartner?
Ja, das stimmt. Das Team ist, so wie ich vorher am Anfang gesagt habe, wie es dieses Jahr war, war es perfekt. Und das ist was, wo ich auch lernen musste, dass man selbst teilweise mit dem besten Freund auf Expedition es nicht funktioniert, wenn man nicht das richtige Ziel hat zum Beispiel. Also man muss irgendwie dieses Ziel, wo man hingeht, mit den Bergpartnern, mit dem Team irgendwie in Übereinstimmung bringen. Und dann muss natürlich auch so diese Herangehensweise der Stil eben das Risiko, wo jeder da seine rote Linie zieht und welches Risiko jeder akzeptiert, das muss auch irgendwo passen. Und von dem her ist es nicht leicht, da die richtigen Partner zu finden. Und ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich immer mit dem Semberg-Partner unterwegs war. Gerade am Anfang war ich ja viel mit der Gerlinde Kaltenbrunner zum Beispiel an den 8000ern unterwegs. Das war, hat super funktioniert. Und dann kam aber eine Phase, wo ich, oder bis jetzt halt, wo ich viel mit unterschiedlichen Partnern unterwegs bin. Und das hat bis jetzt halt auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Und so freue ich mich jetzt halt auch wieder auf die nächste Expedition, ja, dort wieder mit jemand anderem unterwegs zu sein. Und oft ist es dann halt auch mittlerweile so, dass jeder hat irgendwie seine eigene Agenda, seine eigenen Projekte und dann in dem Jahr klappt's und dann im nächsten Jahr hat jemand schon irgendwie wieder was anderes und dann klappt's wieder nicht. Und dann will man eben, okay, ich möchte das Gleitschirmfliegen irgendwie mit einbauen, dann braucht man einen Partner, der Gleitschirm fliegt oder der eventuell mit Skiern runtergeht oder alleine runtergeht und so weiter. Und da muss man halt irgendwie, hat man so eine Matrix, wo alle Sachen dann irgendwie passen müssen. Und so suche ich mir die Partner. Aber wirklich am wichtigsten ist vor allem, dass diese ja, persönliche Verbindung irgendwie passt und dass man da auf einer Wellenlänge ist, wenn es dann ans Bergsteigen geht. Wie gesagt, im Privaten sind wir teilweise komplett unterschiedlich, aber am Berg muss es dann funktionieren und da muss man eben auf derselben Wellenlänge sein.
Ich finde, du wirkst medial ganz oft super aufgeräumt irgendwie im Kopf und super klar und konsequent. Gibt es auch Situationen, wo du mal so richtig ausgerastet bist schon, also gerade jetzt im Sport, wo einfach so viel Ärger und Wut ist und wo es mit deinen Emotionen mal durchgeht?
Ganz viel, ganz oft. Da arbeite ich auch stark mit meiner Mentaltrainerin dran, weil das ist so Energie, die ja absolut verschwendet ist. Und ich wüsste nicht, wie viel Stecken ich schon quasi gebrochen habe, weil ich aus Wut die irgendwo irgendwie drüber gezogen habe, weil irgendwas nicht geklappt hat. Also genau, also da bin ich kein gutes Vorbild, wenn es an diese Momente geht. Das Gute ist, glaube ich, aber in denen, dass ich das dann einmal rauslasse und dann ist auch wieder gut. Und ich habe auch nie irgendwie gegen andere Menschen oder sowas, sondern nur immer diese Momente der Frustration oder Wut gegen mich und in den Berg oder wer auch immer quasi mir da Steine in den Weg legt. Und das kommt schon hier und da immer noch vor, aber ich versuche das zu minimieren und arbeite dran.
Was würdest du jetzt einem jungen Alpinisten mit auf den Weg geben, der jetzt so ganz am Anfang ist und vielleicht auch schaut, ja, welche Projekte möchte ich machen, mit was beginne ich? Gibt es da irgendwas?
Also jeder, glaube ich, erstmal muss da jeder wirklich seinen eigenen Weg finden. Da gibt's jetzt halt keinen. Ich habe oft, die schreiben mir, hey, wie kann ich auch Profi-Bergsteiger werden? Da gibt's 100 verschiedene Wege, dorthin zu kommen. Und das Wichtigste ist aber, dann denke ich, für alle, egal ob Profi oder nicht, dass man einfach diese Geduld mitbringt, weil der Bergsport unglaublich schön ist, aber auch eben einer der wenigen Sportarten, die sehr, sehr krasse Konsequenzen sehr schnell haben können für die kleinsten Fehler, oder der verzeiht keine, nur sehr wenige Fehler. Und es ist nicht so, dass du dann ein Tor bekommst oder ein Spiel verlierst, sondern am Ende eben sehr schnell mit deinem Leben das bezahlst. Und von dem her muss man da Geduld mitbringen und muss man akzeptieren, dass man immer wieder umdreht und erstmal das nicht erreicht, weil man halt einfach generell nur so seine Zehenspitzen irgendwie über diese Kante des Unbekannten irgendwie quasi baumeln lassen kann, weil sonst fällt man über diese Kante eben sehr schnell. Und da ist heutzutage, sehe ich halt, dass viele, oder wir, die Gesellschaft geht ja dazu hin, dass wir alles immer möglichst schnell im Sofort, in Jetzt irgendwie haben wollen. Und Bergsteigen, ja, ist deshalb schwierig als Ansatz.
Du hast vorhin dein sehr positives Gefühl ganz am Anfang zum Nanga Parbat und zu dem Berg beschrieben, was ich sehr, sehr schön fand. Wenn du dem Berg eine Nachricht hinterlassen könntest, wie wäre die Nachricht? Wie würde die lauten?
Ich glaube, ich würde einfach unglaublich großes Dankeschön sagen, dass ich an deinen quasi Flanken, Bergflanken irgendwie und auf deinem Gipfel habe, ja, mich austoben können, stehen können und ja, für mein Leben Erfahrungen sammeln habe können, die ich, glaube ich, ja, nirgendwo anders hätte so erfahren können.
Klingt schön.
klingt sehr, sehr demütig der Natur gegenüber. Und das ist sehr, sehr angenehm, sehr schön.
Das ist auch wirklich wichtig, was ich heutzutage auch eben immer öfter sehe oder oft sehe, dass wir diesen Respekt vor der Natur oder vor den Bergen teilweise verlieren. Also selbst ich als jemand, der da sein Leben lang irgendwie unterwegs ist, hoffe, dass ich nie quasi diese Ehrfurcht und den Respekt vor den Bergen verliere, weil das ist, glaube ich, der erste riesige Fehler, den man da machen kann, der dann schnell zu Katastrophen führt.
Hast du noch eine Frage, Hanna? Weil sonst, glaube ich, wären wir so ziemlich am Ende angekommen jetzt, oder?
Ich glaube, ich bin gut. Ich fand's toll. Ich fand's super schön zuzuhören.
Ja,
dass man merkt, dass du auch oft redest einfach. Man kann dir wirklich sehr gut zuhören. Das war sehr schön. Mhm. Hast du noch was du noch nicht gesagt hast, was du noch irgendwie gerne erzählen würdest? Sonst würden wir jetzt, glaube ich, mal zum Ende kommen.
Nee, ich glaube, wir haben vieles abgedeckt und war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank euch.
Das fand ich auch.
Was tatsächlich noch fehlt, ist mein Special-Auftrag in jeder Folge. Frage ich nämlich unseren Gast nach seinem Lieblings-Outdoor-Song. Wir haben eine Playlist, die sich die Leute auch anhören können. Und da würde ich gerne auch noch von dir ein Lied haben, was du mit dem Draußensein verbindest, was dir vielleicht gute Laune macht, was aber auch einfach für besondere Momente steht.
Oh, das ist immer schwierig. Also ich höre super gerne seit mehreren Jahren immer Jan Blomqvist. Und der hat so gute Lieder, aber vielleicht Moor. Also mehr Moor. Mhm. Ja. Mhm. Das ist gut.
Sehr gut. Das packen wir auf die Playlist und das höre ich mir dann auch mal gleich an.
Sehr schön. Bin ich gespannt. Hoffe, gefällt es dir.
Ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke, David, für deine Erzählung, aber auch eben für deine Geschichten, für dein mitreißendes Berichten jetzt über deine Erfahrungen und deine Einschätzung. Genau. Danke dir.
Ja, vielen, vielen Dank euch und einen schönen Tag.
Und falls ihr noch Fragen an den David habt, dann könnt ihr die gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de schreiben.
Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.